SWR 2 Wissen.
Main engine start.
Main engine ignition and liftoff. We had a liftoff of the Akatsuki from the Tanegashima Space Center at 6:58:22 a.m. on May 21, 2010 Japan Standard Time.
Der Start der japanischen Raumsonde Akatsuki, Morgendämmerung, Richtung Morgenstern zur Venus. 8,5 Jahre ist das jetzt her. Seitdem haben sich weder Europa noch die USA oder Russland an Venus-Missionen versucht. Dabei gäbe es dort viel zu lernen.
Venus ist interessant, weil es eine der Planeten ist, die sehr, sehr ähnlich der Erde sind. Zum Beispiel könnte man aus einer Mission zur Venus die Treibhauseffekte von der Venus analysieren und dann auf die Erde übertragen. Also es wäre nicht nur, um dort schön zu leben, sondern man könnte auch sehr, sehr viel über die Erde dort lernen.
Einen Planet weiter, beim Merkur, ist noch weniger los. Er wird momentan von nichts und niemandem umkreist. Keine Raumsonde weit und breit. Obwohl auch hier gilt:
Es gibt viele Gründe, zum Merkur zu fliegen. Zum einen ist es sicherlich ein Planet, der noch nicht so viel untersucht worden ist, aber das wirkt ja auch gerade seine Spannung.
Merkur und Venus, die vergessenen Planeten. Eine Sendung von Guido Meyer.
Die Venus gilt als der Zwillingsplanet der Erde. Sie ist jedoch ein Drittel näher an der Sonne wie die Erde und damit heißer. Auf der Oberfläche herrschen Temperaturen von fast 500 Grad. Die Atmosphäre besteht fast nur aus Kohlendioxid. Das hat im Laufe der Jahrmillionen dazu geführt, dass unter der undurchsichtigen Wolkendecke des Planeten ein Treibhauseffekt entstanden ist. Geologen glauben, dass es auf der Venus noch aktive Vulkane gibt. Bei jedem Ausbruch setzen sie mehr CO2 frei und heizen die Atmosphäre somit weiter auf. Das Kohlendioxid hängt wie eine Glocke über der Oberfläche und sorgt gemeinsam mit der nahen Sonne dafür, dass die Venus einem Backofen gleicht.
In der Geschichte der Venus-Erkundung haben wir uns bislang auf die unteren Schichten der Atmosphäre und auf die Oberfläche konzentriert. Die Meteorologie, eines der merkwürdigsten Planeten unseres Sonnensystems, haben wir bis heute vernachlässigt. Akatsuki ist eine kleine Sonde, die derzeit aus einer Umlaufbahn heraus erstmals klimatische Phänomene untersucht.
Ed Strickland von der amerikanischen National Space Society freut sich, dass seine Kollegen aus Japan mit Akatsuki dort anknüpfen, wo die USA und die Sowjetunion im vergangenen Jahrhundert aufgehört haben. Der Start der letzten amerikanischen Sonde zur Venus ist fast 20, der letzten sowjetischen fast 25 Jahre her. Doch Akatsuki hatte es nicht leicht. Ihre Anreise zur Venus war beschwerlich. Nach dem Start der Sonde im Mai 2010 war sie im Dezember des gleichen Jahres an ihrem Ziel angekommen. Aber der Versuch, sie auf eine Umlaufbahn um den Planeten zu lenken, misslang. 5 Jahre lang kreiste Akatsuki zunächst um die Sonne. Erst Ende 2015 wurde sie von der Schwerkraft der Venus eingefangen und konnte endlich damit beginnen, sich den meteorologischen Phänomenen des Planeten zu widmen.
The goal of this mission is to review the very famous superrotation.
Mit dieser Mission wollen wir die sogenannte Superrotation der Venus untersuchen. Die gesamte Atmosphäre rotiert in nur 4 Tagen einmal um den Planeten herum. Das ist schneller, als die Venus sich selbst um die eigene Achse dreht. Mit der Atmosphäre rasen die Wolken um den Planeten. Was diese Superrotation antreibt, ist nach wie vor unklar. Wir wollen verstehen, wie sich dieser Schwung auf die Atmosphäre und die Wolken überträgt. Deshalb nimmt Akatsuki Wolkenfilme auf, die die Bewegungen der Wolken dokumentieren.
Masato Nakamura ist der Projektmanager der Mission beim Institut für Weltraumwissenschaften der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. Akatsuki hatte ihre Arbeit also erst mit 5 Jahren Verspätung begonnen. Doch nun leistet sie derart gute Arbeit, dass die Japaner aus den 2 Jahren Missionszeit 5 machen wollen. Von den Europäern, von Amerikanern und Russen ist in der Nähe der Venus weit und breit nichts zu sehen. Die europäische Sonde Venus Express hatte sich vor 13 Jahren aufgemacht zur Venus und ist längst verglüht. Damals habe sie so einige Entdeckungen gemacht, die es zu erklären gelte, findet die Weltraumphysikerin Janet Luhmann von der University of California in Berkeley.
As you look at a picture of a comet in space and you see this long tail.
Wenn Sie sich das Bild eines Kometen im Weltraum ansehen, fällt Ihnen sein langer Schweif auf. Der Planet Venus hat einen ähnlichen Schweif. Wir waren bislang nur noch nicht in der Lage, ihn optisch abzubilden, denn es handelt sich dabei um entweichende Atmosphäre.
Dieses Phänomen würden Physiker gerne besser verstehen. Denn auf der Erde lassen sich solche Bedingungen nicht simulieren, trotz vieler Ähnlichkeiten, die Erde und Venus ansonsten aufwiesen. Wie David Greenspoon betont, Professor für Extraphysik und Planetenwissenschaften an der Universität von Colorado in Boulder.
Wir sehen zwei Planeten, die sehr ähnlich sind, Venus und Erde. Sie haben die gleiche Dichte. Und wir glauben, dass sie aus demselben Material geformt wurden. Sie sind so nahe beieinander, dass es unmöglich ist, ein Modell zur Erdentstehung zu entwerfen, ohne auch die Venus sozusagen nass zu machen. Wenn das Wasser der Erdozeane von Kometen kommt, dann hätten sie auch die Venus treffen müssen. Wir können nicht die Erde nass werden und Venus trocken bleiben lassen.
Nach ihrer Entstehung habe es auch auf der Venus für mindestens 600 Millionen Jahre Wasserozeane gegeben, glaubt David Greenspoon. Lange genug, damit sich auch auf dem Nachbarplaneten der Erde Leben hätte entwickeln können.
The evidence from the Earth suggests that the origin of life happened perhaps in a couple of hundred million years.
Auf der Erde ist Leben wahrscheinlich innerhalb einiger hundert Millionen Jahre entstanden, vielleicht sogar schneller. Auf der Venus hat es mindestens so lange Ozeane gegeben. Damit hätten sich organische Moleküle auch auf der frühen Venus bilden können.
With the exciting possibility that life could have formed on early Venus.
Auch heute noch verfügt die Venus über die Grundlagen für Leben. Astronomen haben in den Wolken Carbonsulfid-Verbindungen gefunden. Sie sind anorganisch so schwer herzustellen, dass Wissenschaftler sie als mögliche Indikatoren für biologische Aktivität ansehen. Außerdem besteht die Atmosphäre des Planeten zu einem geringen Prozentsatz aus Wasserdampf. Die Wolken der Venus wären somit ideale Lebensbedingungen für Bakterien, die vom UV-Licht der Sonne und vom Kohlenmonoxid der Atmosphäre leben. Vielleicht also ist nicht der Mars, sondern die Venus der Nachbarplanet der Erde, auf dem es Leben gibt. Wenn nicht auf der Oberfläche, dann in ihren Wolken. Warum also haben Amerikaner oder Europäer nicht längst Pläne für eine bemannte Venus-Mission entworfen?
Ich denke, es liegt daran, dass es ein sehr, sehr heißer Planet ist, dass Leben auf der Oberfläche von Venus nicht möglich ist. Bemannte Missionen auf die Oberfläche von der Venus sind sehr, sehr schwer. Es wäre sehr, sehr gefährlich, auf die Venus zu kommen. Missionen, die bisher Roboter auf die Venus geschickt haben, haben nur ein paar Stunden überlebt. Es wäre interessant, wenn eine Technologie entwickelt wird, wo man mehrere Stunden auf der Venus sein kann.
Die Luft- und Raumfahrtingenieurin Johanna Pardo von der Universität Stuttgart wünscht sich eine Möglichkeit, Menschen auf die unwirtliche Venus-Oberfläche zu schicken. Die gibt es aber nicht, zumindest vorerst nicht. Man müsse eben machen, was geht, findet die Raumfahrtarchitektin Bora Aliyah von der Cairo University.
Es gibt eine andere Möglichkeit. Wir könnten auf der Venus Cloud Cities errichten, Städte in den Wolken. In 50 Kilometer Höhe ist die Venus-Atmosphäre der Erde ziemlich ähnlich. Die Temperaturen, die Schwerkraft und die Druckverhältnisse sind fast identisch. Menschen könnten sich dort also in schwebenden Habitaten aufhalten, eine Art von Luftschiffen, die sich über den Wolken befinden.
Damit hätten die Bewohner dieser Venus-Zeppeline auch gleich den größten Teil ihrer Grundversorgung um sich herum. Aus der Atmosphäre ließe sich Wasser gewinnen. Benachbarte Luftschiffe könnten als Gewächshäuser dienen. Somit würde diese schwebende Venus-Siedlung völlig autark existieren. Johanna Pardo und Boa Aliyah haben ihre Vorschläge zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Konkrete Pläne für eine deutsche oder europäische Venus-Mission sind daraus bisher nicht entstanden. Aber der amerikanische Raumfahrtkonzern Northrop Grumman Aerospace Systems aus Kalifornien ist bei der Idee eines Propeller-Zeppelins hellhörig geworden.
Die Venusatmosphäre ist viel dichter als die des Mars und damit bestens für ein Luftschiff geeignet. In der Höhe, in der unsere Sonde fliegen soll, entsprechen die Temperatur, der Druck und die Dichte eher der Erde. Im Gegensatz zur Erde jedoch besteht die Atmosphäre der Venus größtenteils aus Kohlendioxid.
CO2-based.
Greg Lee und sein Team von Northrop Grumman haben sich ein Konzept für die erste fliegende Venussonde ausgedacht, die die dicke Luftschichten des Planeten zum Gleiten nutzen soll. VAMP, die Venus Atmospheric Maneuverable Platform.
It's a unmanned vehicle.
Es ist ein unbemanntes Fluggerät, das sich durch die Atmosphäre bewegt. Es operiert völlig autonom. Seine Daten überspielt es an eine Muttersonde, die den Planeten umkreist. Nach der Ankunft an der Venus werden die Wissenschaftler zunächst ein interessantes Gebiet aussuchen, bevor sich VAMP vom Orbiter löst und kontrolliert in die dicke Wolkendecke eintaucht.
Mit diesem Szenario hat VAMP gute Chancen, auch wirklich ans Ziel zu gelangen. Russland plant für die 2020er Jahre derzeit eine umfangreiche Mission namens Venera D. Sie soll aus einem Orbiter in der Umlaufbahn und aus einem Lander bestehen. Die USA wollen sich an diesem Projekt beteiligen, wahrscheinlich mit dem Luftschiff VAMP. Und auch Indien hat sich für das Jahr 2020 erstmals eine Venus-Mission vorgenommen. Damit wäre die Venus als der eine vergessene Planet schon mal mit Nachschub von der Erde versorgt. Bliebe Merkur.
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three. Main engine start. Two. One and zero and liftoff of Messenger on NASA's mission to Mercury, a planetary enigma in our inner solar system. Steering looks good.
3. August 2004. Die Raumsonde Messenger begibt sich auf die Reise zum Planeten Merkur, einem planetaren Rätsel im inneren Sonnensystem, so der Sprecher der US-Raumfahrtbehörde NASA beim Start der Delta II Heavy-Trägerrakete in Cape Canaveral. Merkur sei auch deswegen ein Mysterium, weil er so selten Besuch von der Erde bekomme, findet Alvaro Jiménez bei der Europäischen Weltraumagentur ESA, Direktor für Wissenschaft und robotische Exploration.
Merkur ist der am wenigsten erforschte aller Gesteinsplaneten. Die amerikanische Raumsonde Mariner 10 ist in den 70er Jahren dreimal an ihm vorbeigeflogen. Danach mussten wir 30 Jahre warten, bis die Messenger-Sonde zu Merkur geflogen ist. Sie hat aber mehr Fragen als Antworten geliefert.
Auch bei Merkur rätseln Wissenschaftler über die Existenz von Polarlichtern. Die Bedingungen auf dem Merkur sind genau umgekehrt zu denen auf der Venus. Die Venus hat eine Atmosphäre, Merkur nicht. Dafür hat Merkur ein Magnetfeld, die Venus aber hat keins. Mats Holström vom Schwedischen Institut für Weltraumphysik in Kiruna erklärt.
Die Atmosphäre des Merkur ist so dünn, dass wir sie als Exosphäre bezeichnen. Sie besteht nur aus Atomen, die der Sonnenwind aus der Oberfläche herausschlägt. Es sind einzelne, freifliegende Partikel. In der Erdatmosphäre müssten wir Tausende von Kilometern hochgehen, um in solch einen Bereich zu kommen, der so dünn ist, dass die einzelnen Partikel nicht mehr miteinander kollidieren.
Deswegen sieht der Merkur so aus wie der Mond, eine graue Kraterlandschaft, über der direkt der Weltraum beginnt, ohne jede Form von Atmosphäre dazwischen. Aber genau wie auf der Erde und genau wie auf der Venus gibt es auf dem Merkur Polarlichter. Ein Beobachter, der auf dem Planeten stehen und nach oben schauen würde, könnte sie mit bloßem Auge jedoch nicht sehen. Um all diese Besonderheiten zu erforschen, schicken die Europäer nun erstmals eine Sonde zum Merkur. Benannt ist Bepi Colombo nach Giuseppe Colombo, einem italienischen Forscher, der Merkur im vergangenen Jahrhundert mit Teleskopen beobachtet hat. Er hat für die NASA die Bahn berechnet, auf der ihre Mariner-Sonde in den 70er Jahren ihre drei Vorbeiflüge am Merkur absolvieren konnte. Das nämlich war alles andere als trivial.
Man braucht viel Energie, um einen Gerät oder Gerätschaften zum Merkur hinzuschicken,
sagt der Planetenphysiker Johannes Benkhoff vom Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk. Er ist der Projektwissenschaftler von BepI Colombo. Denn im Gegensatz zu Sonden, die aus dem Sonnensystem hinausfliegen, muss eine Sonde zum Merkur Energie aufwenden, um abzubremsen. Sonst nämlich würde sie in die Sonne stürzen. Von den Berechnungen Giuseppe Colombos, genannt BepI, profitiert nun auch BepI Colombo.
Wenn man zum Merkur fliegen will, braucht man sehr viel Energie, mehr Energie noch, als wenn man ein Spacecraft zum Pluto bringen würde. Wir müssen gegen die Anziehungskraft der Sonne bremsen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir unser Spacecraft beschleunigen. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir auch an den Planeten vorbeifliegen und uns da Schwung holen oder unsere Sonde abbremsen.
Passenderweise ist der römische Götterbote Merkur der Schutzpatron all derer, die es eilig haben, der Reisenden und Kaufleute, aber auch der Diebe. Und so ist auch der Planet Merkur zügig unterwegs durchs All. Er ist der schnellste im ganzen Sonnensystem, umrundet in nur 88 Tagen einmal die Sonne. Ein Jahr auf diesem Himmelskörper dauert also nur etwa 3 Erdmonate.
Und das ist eine Sache, die mich am Merkur so fasziniert. Der Planet ist nicht berechenbar. Das liegt vielleicht zum einen an seiner Lage, weil er so nah an der Sonne ist und weil er da auch extremen Bedingungen ausgesetzt ist, wie Temperaturen, die bei 450 Grad liegen an der Oberfläche. Dadurch ist der Merkur für mich relativ spannend.
In einem Merkurjahr, in 88 Tagen also, dreht sich der Planet gerade 1,5 Mal um die eigene Achse. Hier scheint es Merkur also nicht allzu eilig zu haben. Denn das wäre ungefähr so, als würde es in 365 Tagen auf der Erde nur einen einzigen Tag-Nacht-Wechsel geben.
Well, Mercury is really a weird planet.
Merkur sei schon ein verrückter Planet. Alvaro Jiménez von der ESA bringt es auf den Punkt. Über den inneren Aufbau Merkurs gibt es nur Theorien. Da käme BepI Colombo ins Spiel, ergänzt Bello Mora, der Generaldirektor der spanischen Weltraumfirma Daimos Space, die die Sonde mitgebaut hat.
Durch die Messung von Merkurs Anziehungskraft wird BepI Colombo Rückschlüsse auf das Innere des Planeten ziehen können. Wir vermuten, dass Merkur einen Kern aus Eisen besitzt. Er dürfte ungefähr 80% seiner Gesamtgröße ausmachen. Ein Teil davon ist wahrscheinlich flüssiges Eisen. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass die amerikanische Raumsonde Mariner 10 schon in den 70er Jahren ein schwaches Magnetfeld gemessen hat.
Der europäische Orbiter ist der eine Teil von BepI Colombo. Offiziell heißt er Mercury Planetary Orbiter. Er wird Merkur vor allem fotografieren. Bis zum Ende der Mission soll auf diesem Wege eine topografische Karte Merkurs mit der Auflösung von 1 Meter entstehen. Aber auch die japanische Raumfahrtagentur JAXA steuert einen Teil zu BepI Colombo bei, und zwar den Mercury Magnetospheric Orbiter. Er soll den Planeten ebenfalls umkreisen und sein Magnetfeld untersuchen. Bleibt die Frage, woher das Eis auf Merkurs Oberfläche stammt. Denn trotz 450 Grad Oberflächentemperatur hatte die amerikanische Sonde Messenger vor 6 Jahren dort gefrorenes Wasser entdeckt.
Eine Theorie ist es, dass es von Kometen oder Asteroiden sein kann, die dann auf den Merkur eingeschlagen sind und das dann mit sich getragen haben. Und wenn diese Einschläge in der Nähe von diesen Kratern, die am Pol sind und die kein Sonnenlicht sehen, stattgefunden haben, dann kann es sein, dass Materie in diese Krater fällt und dort liegen bleibt. Und da sind dann Temperaturbedingungen, die es erlauben, dass dieses Eis über Millionen stabil sein kann.
Gefrorenes Wasser an den immerfort schattigen Innenseiten von Kraterwänden an den Polen. Das ist weder Spekulation noch überhaupt ungewöhnlich. Denn auch auf dem Mond haben Geologen Ablagerungen von Eis in Kratern entdeckt, genau wie auf dem Merkur.
Viele Leute haben ihn oft mit dem Mond verglichen und gesagt, er ist dem Mond so ähnlich. Aber jedes Mal, wenn wir den Merkur untersucht haben, haben wir was Neues rausgefunden, was mit dem Mond überhaupt nichts zu tun hatte. Und der Merkur ist immer wieder für eine Überraschung gut.
Merkur und Mond sind nicht nur ungefähr gleich groß, sie sehen auch ähnlich aus, zumindest auf den ersten Blick. Sieht man genauer hin, zeigt sich, dass der Planet eher einem Abbild des Mondes mit umgekehrten Farben entspricht. Auf dem Mond sind die Kraterbecken von dunkler Lava bedeckt und von hellerem Material umgeben. Merkur jedoch sieht aus wie eine Negativaufnahme davon.
There has been some activity from a geological point of view.
Es scheint auf Merkur in jüngster Zeit noch geologische Aktivität gegeben zu haben. Das haben die Daten der amerikanischen Messenger-Sonde ergeben. Sie hat Überreste von Ausgasungen auf der Oberfläche nachgewiesen. Vor nicht allzu langer Zeit scheint also Gas aus dem Innern des Planeten an die Oberfläche gelangt zu sein, so vor ein paar Millionen Jahren. Geologisch betrachtet war das gerade erst kürzlich.
Recent for a planet.
Gabriele Cremonese vom Astronomischen Observatorium von Padua, des italienischen Nationalen Instituts für Astrophysik, beschreibt ein Phänomen auf der Oberfläche Merkurs, das mittlerweile auch einen Namen bekommen hat: Hollows.
Hollows sind sehr auffällig helle Stellen auf Merkur. Also in der Übersetzung sind das Aushöhlungen oder Kuhlen. Das findet man an einigen Krater oder Kraterrändern. Man weiß nicht genau, was für ein Material das ist. Es fällt eben dadurch auf, dass es den Anschein hat, als wenn es auch ein Material ist, wo was ausgegast ist. Dass das Material vielleicht durch einen Impact oder auch durch Vulkanismus an die Oberfläche gekommen ist, da dann warm geworden ist und dann sind da die leichtflüchtigen Materialien ausgetreten und haben dann dieses Material da gelassen.
Für Johannes Benkow vom Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC ist klar, diese Hollows werden ein Ziel von BepiColombo werden. Europas Sonde soll da weitermachen, wo die amerikanische aufgehört hat. Messenger hatte diese Hollows erstmals entdeckt. BepiColombo soll klären, worum es sich dabei handelt. Denn rätselhaft sind sie allemal.
Man hat sowas noch nicht auf anderen Planeten gesehen. Von daher muss es jetzt genauer charakterisiert werden. Da ist eine Aufgabe für unsere Mission mit entsprechenden spektroskopischen Untersuchungen, aber auch im Röntgenstrahlenbereich, das zu untersuchen und dann die Elemente und Mineralien zu kennen, die da dann liegen. Es fällt eben dadurch auf, und das kommt am Merkur sehr häufig vor, dass es also sehr heller ist als die Umgebung und dass es eben diese Aushöhlungen oder Löcher enthält, wie so ein Schweizer Käse.
Bevor Europas Sonde ihre Augen auf den Merkur richten wird, sind alle Augen in Europas und in Japans Raumfahrtgemeinde auf den europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gerichtet. Von dort soll die lange Reise zum Merkur an Bord einer Ariane 5-Rakete in wenigen Wochen ihren Anfang nehmen.
Dann fliegen wir ein Jahr später an der Erde vorbei und holen uns da Schwung. Dann ein halbes Jahr später an der Venus. Dann haben wir einen weiteren Vorbeiflug an der Venus. Dann müssen wir noch 6-mal am Merkur vorbeifliegen, bevor wir dann Ende 2025 unser Spacecraft in einen Orbit um den Merkur bringen können. Das heißt, zum Schluss sind wir genauso schnell wie der Merkur und drehen uns mit dem Merkur um die Sonne und dann können wir ganz leicht ins Gravitationsfeld des Merkurs einschwenken.
Im April 2026 können dann die Messungen am Merkur beginnen. Damit würde fast auf den Tag genau 11 Jahre nach dem Ende der Messenger-Mission wieder eine Raumsonde ihre Arbeit in der Merkur-Umlaufbahn aufnehmen. Astronomen glauben, dass dieser kleinste Planet unseres Sonnensystems in seiner Frühphase einen Mond besessen haben könnte. Da verspreche das Verhältnis von Durchmesser und Masse Merkurs. Denn der Planet ist für seine Größe eigentlich viel zu schwer. Seine Anziehungskraft ist so groß wie die des Mars, obwohl der rote Planet fast 3-mal so groß ist. Das Schwerefeld Merkurs haben Astronomen seit der Messenger-Mission etwas besser verstanden. Von ihm hängt die Umlaufbahn BepiColombos ab. Die Sonde wird keine Steuerdüsen einsetzen, um ihre Position regelmäßig nachzubessern, sie anzuheben oder abzusenken. Stattdessen wird sie das alles indirekt über sich ergehen lassen. Einzig das Schwerefeld Merkurs bestimmt, wie hoch, wie tief und wie schnell die Sonde wann fliegt. Als Vorreiter am Merkur war Messenger das nicht gegönnt. Die amerikanische Sonde konnte sich nicht auf die Vorarbeit einer anderen Sonde verlassen. Und so ging die Mission Ende April 2015 mit einem Knall zu Ende. Messenger stürzte auf Merkur. Dabei hinterließ die Sonde einen Krater auf der Oberfläche. Solch ein Raumsondenfriedhof sei eine Herausforderung für Beppe Colombo, findet der italienische Astronom Gabriele Cremonese.
Ich vermute, dass die Absturzstelle relativ klein sein wird. Aber vielleicht ist die Auflösung von Beppe Colombo hoch genug, um das Wrack von Messenger zu erkennen.
Doch auch Beppe Colombo wird nicht ewig leben. Schon vor dem Start haben Europas Raumfahrtingenieure sich überlegt, wie sie das Ableben ihrer Sonde gestalten wollen. Soll Beppe Colombo Messenger nacheifern und sich am Ende seiner Lebenszeit in Kamikaze-Manier auf Merkur stürzen, natürlich präzise vorausberechnet? Dies seien die Ausgangsüberlegungen gewesen, erinnert sich Johannes Benkhoff.
Im Anfang war geplant, dass wir wahrscheinlich nach 3-4 Jahren auf den Merkur stürzen. Mit den neuesten Daten, die wir vom Messenger bekommen haben, ist das nicht genau berechenbar, wann das passieren wird.
Grund dafür ist wiederum Merkurs Anziehungskraft und die Tatsache, dass Beppe Colombo der Macht des Planeten passiv ausgeliefert ist.
Unser Orbit, der Merkur-nächste Punkt, ist nicht fest, sondern der ändert sich und driftet nach Süden. Wenn dieser Punkt über den Äquator ist, dann ist diese Kraft, die uns zum Boden drängt, am größten. Wenn sie am Pol ist, dann ist sie gleich Null und wenn sie am Pol vorbei ist, kehrt sie sich sogar um.
An verschiedenen Stellen seiner Umlaufbahn wird Beppe Colombo also unterschiedlich stark von Merkur angezogen werden. Dadurch ändert sich sowohl die Flughöhe der Sonde als auch ihr Tempo.
Durch diese Drift, die unser Orbit hat, fallen wir zwar erst in den ersten Jahren stark ab und wir werden 200 Kilometer näher an den Planeten kommen. Dieses Abfallen verlangsamt sich aber und wenn wir dann den Südpol erreicht haben, steigen wir sogar wieder auf.
Ein Jahr lang soll Beppe Colombo diese Achterbahnfahrt am Merkur mitmachen. Läuft alles nach Plan und funktionieren alle Instrumente, spricht nichts dagegen, die Mission danach um ein weiteres Jahr zu verlängern. Am Ende jedoch wird die Sonde zum Spielball Merkurs werden, so wie eine Boje auf dem Wasser.
Und in der Tat heißt das, dass wir wahrscheinlich, wenn wir nicht mehr operieren können, unser Spacecraft in einen Orbit um den Merkur haben, wo es immer wieder rauf und runter geht. Und wahrscheinlich irgendwann, letztendlich werden wir wohl auf den Merkur stürzen, aber im Moment kann man es nicht klar vorausberechnen.
Womit es irgendwann, Ende der 2020er Jahre, eine weitere Absturzstelle auf Merkur geben wird. Und mit gleich 2 Raumsondenwracks auf der Oberfläche kann dann wirklich niemand mehr behaupten, Venus und Merkur seien von der Menschheit vergessene Planeten.